So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kryptonerds Uncut. Sascha war sich gerade noch nicht sicher, ob wir live sind oder nicht und hat sich sehr, sehr zurückgehalten. Sascha, ich kann hiermit sagen, herzlich willkommen auch an dich. Wir sind jetzt live.
Vielen Dank, Erik, für den sehr nützlichen Hinweis. Schönen Freitag dir, wie geht's?
Ja, danke, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin diese Woche glücklicherweise nicht auf Reisen und dementsprechend auch wieder im gewohnten Setup. Ich habe letzte Woche das Feedback bekommen, dass unterwegs der Ton nicht ganz so gut war in der Audioversion unseres Podcasts, der samstags immer online geht. Da war es dann aber tatsächlich korrigiert und audiomäßig bearbeitet. Von daher an all diejenigen, seht mir nach, ich war unterwegs und ihr habt die Möglichkeit ja auch den Podcast noch als Audio hören und nicht direkt hier live auf LinkedIn oder auf YouTube. Ja, und bevor wir die Woche oder beziehungsweise die Folge starten, erstmal ganz, ganz lieben Dank an die Kollegen aus Stuttgart von Bison, unserem Partner der aktuellen Folge. Wir sind da auch gerade dran, bin ich auch gerade dran, tatsächlich den Uli in den Podcast zu bekommen, dass wir mit Bison auch mal sprechen, weil finde ich auch echt eine spannende Story, wie die das aufgebaut haben. Traut man ja eigentlich so einer Gruppe wie Börse Stuttgart nicht unbedingt zu, so aus dem traditionellen Markt so einen großen Player aufzubauen. Also fand ich vorher immer, muss ich aber sagen, haben die echt gut gemacht. Und du sagst ja auch, Sascha, es ist gut, dass es so einen Player gibt wie Bison, ne?
Ja. Gerade für den deutschen Markt, also ein deutsches Unternehmen, was sich auch in diesem im Kryptomarkt bewegt, super.
Ja, definitiv. Brauchen wir mehr von. Ja, sieht vielleicht Bison jetzt anders, aber. Aber ja, genau. Okay, starten wir rein. Sascha, wir hatten letzte Woche, und da steigen wir eigentlich direkt mit dem heißesten Thema ein, darüber gesprochen, dass natürlich das Thema Iran auf Polymarket, dass ein Angriff überhaupt stattfindet. Da war die Wahrscheinlichkeit gar nicht so groß. Und ich hatte letzte Woche auch schon gesagt, Polymarket irrt sich auch mal gerne, auch wenn es immer ganz guter Indikator dafür ist, wo die Schwarmintelligenz hintendiert. Und ich meine, es waren ja letzte Woche auch einigermaßen versöhnliche Töne zwischen US und Iran. Du hattest es ja auch gesagt, sie nähern sich an, sie haben gute Talks. Auf der anderen Seite haben sie aber auch direkt noch einen zweiten Flugzeugträger in die Region geschickt und so ein bisschen kam mir das wie so eine False-Flag-Aktion vor. Und ja, hat sich dann leider bewahrheitet, dass Samstag das Ganze dann losging. Ich glaube, das zeigt ganz gut, dass man immer mehrere Quellen betrachten sollte und mehrere Informationen zusammenziehen sollte, bevor man eine Entscheidung trifft und sich nicht nur blind auf irgendwelche Wettmärkte, was Polymarket ja letzten Endes ist, verlässt. Und ich glaube, das zeigt uns ganz gut, dass man da nicht einfach blind auf diese Prozentzahlen auf Polymarket vertrauen darf.
Wir hatten ja nach unserem Podcast auch nochmal gesprochen und wir sind ja eigentlich auch davon ausgegangen, okay, vielleicht geht es doch am Wochenende los. Und das siehst du ja genau, wie dieser, was du für einen Disconnect hast zwischen, was wird gesprochen und wie wird gehandelt. Und du musst eigentlich musst du dieses gesprochene Social Media, Announcement, Zeitungen musst du ausblenden und gucken, was sind die knallharten Fakten, was passiert tatsächlich, was wird executed.
Ja, richtig, richtig. Und da zeigte sich halt ganz klar ein verschobenes Bild und waren Anzeichen aus meiner Sicht, dass da was schon viel schneller passieren kann. Schade, dass es so ist, aber wir können es leider nicht beeinflussen und es ist, wie es ist. Aber auch da hatten wir letzte Woche gesagt, es wird massive Auswirkungen haben auf die Märkte. Das war tatsächlich auch so. Und ich würde sagen, Sascha, starten wir einfach mal direkt so in unsere Gewinner und Verlierer der Woche. Wobei der Kryptomarkt dabei ja echt noch ganz gut weggekommen ist, muss man sagen. Ja, hättest du damit gerechnet, dass es so verläuft?
Wir waren ja vorher relativ weit unten.
Ja.
Also, ja. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir mittlerweile den Boden gefunden haben, so irgendwie so zwischen, keine Ahnung, 64, 65 bis 70. Das wäre ja eigentlich mein Tipp gewesen. Mhm. Und der Vorjahreswette, wenn du dich da noch erinnerst. Also mein Tipp, sind wir jetzt am Boden. Ob es noch weiter runter geht, weiß ich nicht.
Ja.
Ich schließe es jetzt aus. Die Frage ist ja auch, wie weit eskaliert das Ganze? Wann gibt es da eine Beruhigung? Ja. Aber wir sehen ja auch durch die ganzen Kanäle und News aus der Region, dass die Frequenz ein bisschen abgenommen hat zum Anfang der Woche. Also jetzt auf der Raketenangriff-Reaktionsseite.
Ja, definitiv. Also Lass uns einfach mal drauf schauen, was die Gewinner und Verlierer der Woche sind. Hier sehe ich tatsächlich den Coin von OKX, also OKB. Da haben wir gleich auch noch eine News mit dabei. Die sparen wir uns aber gerade nochmal auf. River 83%. Sascha, River, was machen die? Was steckt da dahinter?
Stablecoin. Chain Abstraction Stablecoin System. Also die Idee ist quasi, dass die Liquidity von verschiedenen Ökosystemen zusammenziehen und alles quasi versuchen zu channeln.
Mhm.
Aber halt alles hier auf Stablecoin-Basis. Ja. Und die haben auch Total Value Locked knapp 230 Millionen. Das ist nicht ganz so wenig.
Okay. Schauen wir mal auf die Verlierer der Woche. Pippin, Memecoin.
Memecoin, Solana.
Genau.
Das brauche ich keine großen ethische Analyse machen, weiß ich nicht.
Ja, okay. World Liberty Financial 12% im Minus. Und ist das vielleicht auch so ein bisschen, was wir hier sehen, KuCoin-Token?
Da reißt der Markt natürlich ein, dass kein Neukundengeschäft gerade
stattfindet in Europa, ne? Genau, richtig, ja. Gibt es aktuell auch, glaube ich, noch keine News, dass es schon wieder aufgenommen wäre. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo hier abgestraft wird an der Stelle, ja. Aber wo wir uns auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung entwickeln, ist beim Crypto Fear and Greed Index. Da sind wir jetzt auf 25 inzwischen. Also wir haben uns quasi 5x gemacht seit dem Bottom. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall wieder letzten Monat waren wir noch bei 5. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei 25. Also absolute Aufbruchstimmung, kann man nicht so sagen. Ja, es geht in die richtige Richtung. Und ja, auch das haben wir die letzten Wochen immer wieder gehabt, sodass wir gesagt haben, hey, wo stehen wir denn gerade und von wo kommen wir? Ja, also wir haben uns zum All-Time-High, haben wir uns mehr als 50%, also wir haben uns mehr als halbiert in dieser Zeit vom All-Time-High herkommend. Und die Frage ist halt, wie weit hätte es jetzt noch nach unten gehen können? So. Und viele haben da auch die 50er-Marke irgendwo anvisiert und haben gesagt, ja, da kann es noch hinfallen. Ja, aber die letzten, sagen wir mal, Bärenmärkte haben gezeigt, dass man dann irgendwann so einen Boden trifft. Und wie du jetzt eben gerade schon gesagt hast, ob wir den so zu 100% gesehen haben, weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, 50, 60 irgendwo so in dieser Price Range wäre auch noch was möglich. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass beim Rainbow Chart Indicator es auf jeden Fall historisch gesehen auch immer gute Kaufpunkte waren, wenn wir diesen Rainbow Chart im blauen Bereich ja gerissen haben nach unten. So, da gab es eigentlich in der Vergangenheit nie den Punkt, dass man dort dann falsch investiert hätte. Und das haben wir auch immer wieder mitgenommen und ich würde sagen, diejenigen, die unter euch das genutzt haben, um weiter nachzukaufen, sind auf jeden Fall jetzt gut unterwegs, ja. Und dementsprechend glaube ich, natürlich no financial advice, ja. Wir sind zwei Typen, die ein bisschen über den Markt sprechen, aber wir können euch auch nicht mit der Glaskugel sagen, wann der absolut beste Einstiegszeitpunkt ist. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein guter Indikator und war auch immer ein guter Indikator, gute Einkaufspreise wieder zu finden. Ja, also von daher an diejenigen, die sich das zu Herzen genommen haben, Glückwunsch da an der Stelle. Genau. Wie schaust du da drauf, Sascha?
Farbig. Nicht? Ja, du hast ja wirklich jetzt sehr weit ausgeholt und wir hatten den Rainbow Chart ein paar mitgebracht, nichts zu ergänzen an der Stelle.
Ja. Ja, ansonsten, wenn wir draufschauen, seit letzten Samstag, da gab es natürlich nochmal einen ganz schönen Sell-Off, ja, da sind wir irgendwo so bei 63 rausgelaufen und jetzt
war ja genau am Samstag da, wo der Krieg angefangen hat.
Genau, richtig. Da sind wir nochmal so auf die 63 zurückgebounced und sind dann letzten Endes aber auch im Peak irgendwo bei 74 gewesen. Also 11k Range ist schon sportlich.
Auch die Woche gab es auch die Meldung hier, war das Taiwan, die Stock Exchange, dass die irgendwie am All-Time-High geclosed sind, beziehungsweise den stärksten Anstieg an einem Tag aller Zeiten hatten, irgendwie sowas?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Korea hatte ich gehört, dass es da auf jeden Fall an einem Tag irgendwie 12% gab, am nächsten Tag dann aber auch schon wieder 8% Abverkauf. Also da war relativ viel Volatilität drin. Und das Spannende fand ich auch, guck mal, die Märkte sind am Montag aufgegangen. Und was ist da passiert? De facto erstmal gar nichts und eher positiv. Also der DAX und Dow Jones ist positiv geschlossen am Montag. Ja? Und da dachte ich mir erst so, was ist da denn los? Ja. Und ich glaube, das hatten wir im Vorgespräch auch schon so ein bisschen diskutiert. War das so, alle, die auf Short direkt gesetzt haben, dass man die erstmal catcht, ja? Und danach schickt man das Ganze auf die Reise nach unten, die Märkte? Oder wie siehst du das?
Ja, das kann natürlich schon durchaus sein. Also meistens macht ja der Markt nicht das, die Schwarmintelligenz denkt, was er macht.
Ja.
So, weil am Ende, es kann nicht jeder gewinnen. So, der Markt straft rigoros ab.
Ja, und es gibt
nur eine Handvoll Gewinner.
Ja.
Und wenn natürlich alle denken, yes, am Montag geht auf jeden Fall der Preis nach unten, wir setzen jetzt auf fallende Kurse, dann geht der Preis leider doch nicht nach unten.
Ja, genau. Also das sehen wir auch im Kryptobereich dann sehr oft. Also wir hatten ja auch diese Woche wieder so einige Shorts, die aufgelöst wurden. Ja, also wir hatten, glaube ich, 3/4 Shorts und 1/4 Longs, die liquidiert wurden, so ganz grob vom Ratio her. Und dementsprechend alle, die da auf einen weiterfallenden Markt gesetzt haben, wurden dann erstmal
auch wieder abgestraft, so, ja.
Genau, in der Realität.
Keiner weiß, woher kommt es jetzt?
Ja, genau, in der Realität abgeholt. So. Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und Made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bis zum 31. März 2026 bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio. Werbung Ende. Nächste Thema natürlich klar, das war was total absehbar war, dass der Ölpreis nach oben geht. Ja, wir sehen es an den Tankstellen, die Spritpreise, die steigen. Ja, wir sind jetzt schon teilweise deutlich über 2 Euro. Das ist schon echt super, super sportlich. Aber auch nur in Deutschland. Wenn du dir Gesamteuropa anschaust, ist es gar nicht so schlimm, auch von den prozentualen Anstiegen. Also anscheinend kaufen wir nur das teure Öl.
Premium-Öl,
genau, richtig, ja. Wie heißt das? Shell V-Power, ja. Also wir kaufen nur Shell V-Power anscheinend. Aber ja, da sind wir jetzt auch um 17% ungefähr nach oben geschossen im Ölpreis. Und du hast was mitgebracht an Visualisierung, wie die historischen Ölpreise sich entwickelt haben. Und all diejenigen, die jetzt Angst haben, dass wir jetzt ganz, ganz lange teure Öl- und Spritpreise haben, das ist eigentlich historisch betrachtet nicht der Fall. Sascha, erzähl da mal 2, 3 Worte zu.
Ja, wenn du noch ein kleines bisschen runtergehst, dann sehen wir auch den Jahresverlauf besser. Ja, genau. Also im Prinzip siehst du, den Chart finde ich ganz spannend, weil da große geo- bzw. weltpolitische Ereignisse eingezeichnet sind in den Ölpreis. Und wie wir zum Beispiel sehen, alles, was jetzt irgendwie in der Region war, zum Beispiel 1980, der Iran-Irak-Krieg, hat zwar einen kurzen Peak verursacht, aber danach sind die Preise eigentlich runtergegangen. Oder hier, wo 1990 Irak Kuwait angegriffen hat, auch hast einen kurzen Peak, danach wieder nach unten. Also von der Tendenz her ist es nicht so, dass die Ölpreise lange auf einem hohen Niveau bleiben, wobei man natürlich hier die Besonderheit der Situation auch betrachten müssen. Es ist natürlich schon ein Problem, wenn die Straße von Hormuz zubleibt.
Ja.
So, aber hier intervenieren ja jetzt auch viele andere Länder, wie zum Beispiel China, dass die wieder geöffnet wird, weil über 45% von der Gasimporte über die Handelsstraße laufen und China braucht das Gas.
Ja.
Also
es ist tatsächlich schon, also natürlich in der Kürze der Zeit, es waren 2 Handelstage, wo wir von 72 Dollar auf knapp 85 Dollar nach oben gegangen sind, ja. Aber du hast recht, also das sind natürlich Peaks, die sind krass. Natürlich sieht das jetzt hier nach sehr kurzen Zeiträumen aus, das muss man auch nochmal ein bisschen relativieren, ja, würde ich sagen. Das ist jetzt hier nicht eine Sache von wenigen Tagen gewesen, ja, sondern das ist natürlich schon eine Sache, die länger gedauert hat. Aber ja, das ist wie bei allen, also wir haben es auch im Gold auch gesehen, ja, wir hatten Peaks, wir haben wieder massive Sell-Offs gehabt, aber das ist ja ganz normal, weil es schwankt sich dann nach diesen großen, großen Peaks, normalisiert sich der Preis wieder und probiert irgendwie einen normalen Preispunkt zu finden und dementsprechend ist das, glaube ich, nachvollziehbar, aber ja, du hast recht, nach jedem Peak kommt natürlich, also hier jetzt 2008 war das natürlich crazy, ja, wie es quasi wieder entgegengedreht hat, aber ja, bleibt spannend. Ich hätte sogar noch mit höheren Preisen gerechnet. Ich glaube, es gab einige Polymarket-Bets, wo es um die 100 Dollar pro Barrel, also je Barrel ging. Aber davon sind wir jetzt noch weit entfernt tatsächlich. Ja.
Heißt nicht, dass es da nicht hingehen kann.
So, auf keinen Fall, genau, richtig. Ist immer die Frage, welche zeitliche Betrachtung man dahinter klemmt. Genau.
Welche Eskalationsspirale wir jetzt noch im Nahen Osten haben.
Ja, genau. Aber lassen wir das mal unkommentiert, weil ich glaube, sonst werden wir da zu politisch an der Stelle. Ich glaube, da haben wir eh schon unseren Take dazu gesagt bei dem Thema. Gut, jetzt habe ich mich hier wieder reingeritten.
Gut, gute Überleitung. Finde ich ernsthaft.
Gute Überleitung. Nee, aber das Thema wollte ich noch mal ganz kurz abrunden, weil es gab ja auch auf Polymarket und Kelchi diese, also die zwei größten Krypto-Betting, Polymarket-Insider-Wettplattformen. Da ging es darum, dass gesagt wurde, wie lange ist Khamenei noch Supreme Leader? Und ich meine, Polymarket und diese Wettplattform generell, die haben wenig rote Linien, muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Also das ist, man kann eigentlich gefühlt auf alles wetten. So. Und die haben jetzt aber auch gesagt, hey, wir machen hier an der Stelle, es gab einen Polymarket, der genau darauf gewettet hat, wann der Khamenei nicht mehr Supreme Leader ist. Und diesen Markt haben sie ganz klar nicht resolved, also haben den quasi nicht in die eine noch in die andere Richtung stattgegeben, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen nicht ermöglichen, dass zum Beispiel auf solche Events gewettet wird, dass jemand stirbt. Also sagen wir mal, keine Ahnung, jemand wettet auf Mickey Mouse, gibt es in 3 Wochen nicht mehr. Jetzt mal de facto ein Beispiel, was sehr, sehr weit an den Haaren hergezogen ist. Und du könntest ja viel Geld drauf wetten, ja, und könntest sagen, okay, dann und dann stirbt diese Person oder dieser fiktive Charakter. Ja, und dann hast du halt das Problem, dass du eigentlich jemanden hinschicken kannst, sagen kannst, hier, hau dir mal auf den Kopf und dann gewinne ich Geld. Also das ist so das, wo die jetzt gesagt haben, hey, da wollen wir eine ganz klare rote Linie einziehen, weil wir das nicht unterstützen wollen. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar und auch gut, dass das gemacht wurde. Weil wo kommen wir denn dahin, wenn darauf irgendwie gewettet werden kann? Das ist ja völlig, völlig absurd. Und auch jetzt gibt es da schon Märkte, auf was gewettet werden kann. Ja, wie zum Beispiel auch diese Krise, die da jetzt ausgebrochen ist, wo man auch ethisch-moralisch natürlich ein Fragezeichen machen muss. Wobei man auch wieder, um die Klammer da nochmal größer zu machen, jeder Finanzmarktakteur wettet auf solche Sachen. Und das ist nichts Unübliches, muss man auch nochmal fairerweise sagen. Genau, ja. Okay, kommen wir mal zurück. Wir hatten eben schon drüber gesprochen. OKB, also der Coin hinter OKX, ist gestiegen. Sascha, was steckt da dahinter? Habe ich dir eine schnelle Überleitung gemacht?
Schnelle Überleitung, ja. Ich war noch bei den Odds.
Ja.
Nee, also der Coin ist gestiegen, weil OKX natürlich jetzt mehr in den Futures und den US-Markt reingehen will. Mhm. Und dazu gab es die Woche auch einen Artikel dazu. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mir da jetzt gerade reingeworfen, weil den habe ich gerade vorbereitet.
Ach so, hast du nicht? Ja, dann kann ich dazu noch was sagen. Also es ist so, dass die Intercontinental Exchange tatsächlich investiert hat in OKX und hat sich da auch einen Sitz im Verwaltungsrat von OKX gesichert. Und die wollen halt mehr so dieses ganze Thema tokenisierte Assets auf ihren Exchanges auch treiben und haben sich damit eine strategische Partnerschaft gesichert. Und ja, also es ist so, dass ich glaube, die Bewertungen waren irgendwie 25 Milliarden US-Dollar. bei OKX. Und ICE, ist komisch, ne? Diese Abkürzung ICE wird irgendwie ein bisschen inflationär für verschiedenste Akteure in den USA genutzt. Und ich würde auch hier mal überlegen, ob man das noch so weiter nutzt nach den Vorfällen der letzten Monate. Aber anyway, es ist so, dass sie sich halt jetzt letzten Endes mit eingekauft haben als Aktionär und Shareholder und somit verschiedene Themen nach vorne treiben wollen. Genau, richtig. Also sie schreiben hier auch, unsere strategische Partnerschaft mit OKX wird den globalen Zugang für Privatkunden zu den führenden regulierten Märkten von ICE erweitern und unsere Pläne beschleunigen, US-Anlegern eine On-Chain-Infrastruktur und tokenisierte Vermögenswerte anzubieten. Ja, also das steckt dahinter. Genau. Und deswegen ist der Coin auch mit nach oben gegangen diese Woche. Ja. Okay. Gehen wir aber eins weiter. Revolut.
Da gibt es
Banklizenz.
Genau. Also der hier Revolut, kennt vielleicht jeder, hat über 17 Millionen Nutzer weltweit, beantragt jetzt eine Banklizenz in den USA oder beziehungsweise hat diese Banklizenz eingereicht und will natürlich dadurch nicht mehr auf Partnerbanken angewiesen sein, sondern im Prinzip die ganzen amerikanischen Kunden direkt mit Kreditkarten, Krediten, Konten etc. versorgen. Also es natürlich gibt ein deutliches Signal über den aggressiven Expansionskurs, den Revolut jetzt auch in Nordamerika betreibt. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, die hatten ja hierzu auch einen neuen US-CEO, glaube ich, ernannt, ne?
Kann sein. Weiß ich nicht.
Duranzo.
Mhm. Duranzo. Okay.
Ja.
Dazu kann man vielleicht noch sagen, für diejenigen, die das nicht wissen, also man kann natürlich auch so eine Neobank aufbauen, ohne dass man jetzt komplett eigene Lizenzen, also jetzt gerade jetzt für das US-Geschäft von Revolut ist es halt so, wenn du sowas wie virtuelle Kreditkarten anbieten möchtest oder Kreditkarten anbieten möchtest, ja, dann machst du das meist über Partner, ja, oder oder IBANs anbieten möchtest, dann machst du das irgendwie über Partner, wenn du die Lizenzen selbst nicht hast. Das ist ein gängiges Modell, das sehen wir auch in der Kryptowelt ganz oft. Dass nicht alle Player alle Lizenzen haben, sondern dann Dienstleister in den Märkten nehmen, um gewisse, sagen wir mal, Serviceleistungen anbieten zu können. Das hat Revolut in den Staaten auch gemacht. Und jetzt sagen sie halt, hey, wir wollen das Business und diese Wertschöpfung, die da auch dabei ist, wird wahrscheinlich auch nicht ganz günstig sein, das zu licensen, dass man das selber macht und somit mehr vom Kuchen abbekommt. Genau.
Ich habe mal kurz geguckt, der ist seit Januar 26 da, der neue US-CEO. Der war vorher unter anderem bei Visa, Fundbox und Raisin. Raisin ist ja auch eine große Plattform für ihr Savings- und Investmentprodukte.
Ja, war ja vorher, ich glaube, Weltsparen gab es ja mal. Und ist das gekauft worden von Raisin?
Ich glaube schon.
Ja, ne, genau. Und ist dann Raisin übergegangen. Ja, genau. Weil das war ja ein deutsches Startup auch. Ja. Okay, dann Kraken. Was ist da los? Die haben auch ein großes Update.
Ja, super speziell, also auch weil Kraken das erste Kryptounternehmen ist, was überhaupt Zugang oder direkten Zugang zu diesem SEC-Kernzahlungssystem hat, also dieses Kernzahlungssystem der US-Notenbank. Und im Prinzip bedeutet es, dass Kraken jetzt dieselben Netzwerke nutzen kann, wie traditionelle Banken und Kreditgenossenschaften, um Gelder zu bewegen. Mhm. Und das ist ein bisschen einzigartig, weil diesen Zugang kein anderes Kryptounternehmen bisher hatte. Mhm. Und der große Vorteil für Kraken ist natürlich, dass weil sie das gleiche Zahlungssystem verwenden wie die Banken, natürlich schnell und effizient Transaktionen schieben können und vor allen Dingen auch für große institutionelle Kunden und Profitrader dadurch viel profitabler und schneller unterwegs sind.
Spannend.
Und passt natürlich in diese ganze kryptofreundliche Schiene gerade in USA rein. Und dazu hatte sich ja auch Trump die Woche ein paar Mal geäußert, dass er nach wie vor USA muss das Crypto Capital der Welt sein und dieser ganze Kurs, den die SEC jetzt fährt, beziehungsweise die anderen Behörden, ist natürlich sehr pro Krypto.
Ja, definitiv. Es ist, glaube ich, ist schon durch, wer ein neuer Fed-Chairman wird. Nee, ja. Nee, der war nur, der ist glaube ich, noch nicht richtig. Genau, der war vorgeschlagen, der Welsh war das, ne?
Ja.
Kevin Welsh. Und er ist aber noch nicht bestätigt. Und ich glaube, Paul ist jetzt noch bis Ende März oder April da. Also es ist nicht mehr ganz so lange. Also okay, nehmen wir fürs nächste Mal mit, aber das war jetzt gerade noch so die Frage, wer kommt da als nächstes, wie geht da die Reise weiter? Und aber ja, also dass wir eine sehr freundliche, kryptofreundliche Administration haben, ist glaube ich klar. Clarity Act ist, glaube ich, auch was gerade noch, wo Coinbase noch gegenschießt. Das ist, glaube ich, auch noch nicht durch. Da können wir vielleicht nächste Woche mal zu den zwei Themen mal ein bisschen
ab. Mal gucken, aber da gab es doch die Änderungen, oder? Will die US nicht diesen Clarity Act jetzt durchschieben, kurzfristig?
Lass uns für nächste Woche mitnehmen.
Nächste Woche mal mitnehmen.
Ja, genau, richtig. Dann haben wir unseren besten Kumpel Justin Sun noch dabei.
Nein, ich bin klar darauf ein, was ich gerade gesagt habe.
US. Ja, total.
Kurze Zusammenfassung, es gab ja ein Verfahren von der SEC gegen Justin Sun wegen den Kryptotoken TRX und BTT, also Tron und BitTorrent. Da wurde ihm ja 2023 Wash Trading, illegale Werbung über Prominente etc. vorgeworfen. Mhm. Und dieser Case ist jetzt gesettelt gegen eine Zahlung von 10 Millionen. Das ist natürlich super für das Thron-Netzwerk, weil natürlich jetzt auch diese Gefahr, dass die US-Regulierung irgendwie jetzt hier noch weiter schießt, wegfällt.
Mhm.
Positives immer.
Ja, aber es ist spannend zu sehen. Ich weiß nicht, wir müssten jetzt mal herausfinden, hat Justin Sun auch für die Präsidentschaftskampagne von Trump gespendet? Da würde ich mal, und ich weiß auch gar nicht, wie er in diesem World Liberty Financial Umfeld, ob der da nicht auch irgendwo seine, ich glaube, der hatte doch bei WLF auch so unheimlich viele Token gekauft. War das nicht so? Ich meine, ich habe da irgendwas im Hinterkopf noch. Und wenn wir uns anschauen, SBF, also Sam Bankman-Fried von FTX, der hat ja jetzt gerade, da gibt es ja noch gar keine Anzeichen, dass Trump da irgendwie sagt, hey, wir holen dich da wieder raus, ja, und wir begnadigen dich. Ich meine, Begnadigungen kommen meistens ja eh erst gegen Ende der Amtszeit, ist ja immer so ein Klassiker da an der Stelle, dass man auch mal ein paar Leute durchwinkt, die man wieder frei bekommt dadurch. Aber SBF hat zum Beispiel, Hot Take, nichts gespendet an die Kampagne. Und
für die Democrats gespendet, oder?
Ja, genau, richtig. Und dementsprechend kann es natürlich sein, dass das ein Topic ist, dass man so natürlich solche Cases relativ schnell schlafen legt und beilegt. Aber Hot Take von meiner Seite aus.
Ja, Background habe ich mit zwischenzeitlich recherchiert. Also, Justin Sun ist tatsächlich mit über 75 Millionen in World Liberty Financial investiert. Also in
you don't say.
Token. Plus hat auch massiv den Trump Meme Coin gekauft.
Nein! Wow. Siehst du? Mir war es doch so. So, und ich glaube, da zeigt sich dann schon ein deutliches Bild, wo die Reise hingeht und wie solche, Freunde.
Sehr lustig hier, ganz kurz noch, als größter Einzelkäufer dieses Coins sicherte sich, weil er über 100 Millionen tatsächlich dann am Ende gekauft hat von Trump, vom Trump-Coin, sicherte sich Sun im Mai 2025 eine Einladung zu einem exklusiven privaten Dinner mit Donald Trump, auf dessen Golfplatz oder Hida als Geschenk eine Trump Golden Turbillion Uhr.
Ja. Das war doch
gerade zum Dinner eingekauft.
Das
tatsächlich auch mit Warren Buffett gemacht.
Ja.
Also hat er sich auch ein Dinner mit Warren Buffett gekauft.
Ja, das ist so, ich finde ihn einen ganz absurden Typen, muss ich sagen. Und er ist auch in der Kryptowelt Die einen mögen ihn, die anderen finden ihn halt ein bisschen edgy. Ich gehöre eher zur zweiteren Kategorie. Ja, aber gut, anyway, gibt solche und solche Leute in dem Ökosystem. Bitcoin ETF Inflow, glaube ich, nochmal ganz spannend zu sehen. Also die letzte Woche war eine sehr positive Woche auch. Weil gestern war der erste Tag, wo wieder größere Outflows waren mit 227 Millionen US-Dollar. Aber die Tage zuvor mit 506, 254, 458, 225, 461 Millionen. Also eher wieder positiv das Momentum nach den Abverkäufen in den Vorwochen. Also auch das ist natürlich was positiv sich auf den Preis auszahlt. Und dass wir jetzt schon fast am Ende sind, würde ich sagen, wir hatten eigentlich für diese Woche geplant, noch einen Gast mit dazu zu holen. Das hat diese Woche leider nicht funktioniert. Wir planen das für nächste Woche, denn wir hatten ja über das Thema Bitdeer gesprochen, dass sie ihre Bitcoin-Bestände als Miner verkauft haben. Was bedeutet das? Was bedeutet dieser Vibe-Shift von Bitcoin hin zu, also ja, von Bitcoin-Mining hin zu KI? Rechenpower zur Verfügung stellen als Rechenzentrumsbetreiber. Was hat das für Auswirkungen auf Bitcoin? Das wollen wir einfach mal besprechen und das werden wir nächste Woche machen mit Sascha Krumbach von Green Mining DAO, der aus erster Hand da so ein Stück weit erzählen kann, wo die Reise hingeht. Und wir hätten jetzt eigentlich alle 2 Wochen einen Gast gehabt. Jetzt haben wir dann 2 Wochen in Folge einen Gast und dann hoffen wir quasi, dass wir diesen 2-Wochen-Rhythmus so ein Stück weit aufrechterhalten können. Und wenn ihr möchtet, sagt uns gerne mal, was wir anders, besser machen können. Lasst gerne ein Abo da, gebt uns eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was für Themen euch noch interessieren würden oder wie wir das Ganze hier noch einfach interessanter für euch gestalten könnten. Und damit sind wir bei einer 30-minütigen angekommen und ich finde, wir kriegen es immer besser hin, Sascha, so einigermaßen auf dem Level rauszulaufen und hoffen an der Stelle, ihr habt ein gutes Wochenende, bleibt gesund und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Sascha Röhrer.
Ja, das hast du die letzten 2 Mal tatsächlich vergessen.
Ja, ich weiß, ich weiß.
Also du brauchst das sagen wie immer, weil ich habe das schon zur Kenntnis genommen, dass
sie fast
die Innovation hier in Straucheln gerät.
Ja, okay, wir werden sie wieder einführen, okay?
Ja, ja. Ja, nüchtern mehr. Schönes Wochenende, out.
Ciao, ciao, macht's gut. Jetzt weißt du, warum ich mit dieser Tradition gebrochen habe, Sascha.
Ja, ja, voll.
Gut, gut, macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.